ARD.
So kennt man mich aber tatsächlich auch in meinem Umfeld. Also ich ziehe mir ja auch unterm Jahr immer so einen Faschingsanzug an, wenn ich merke früh, ich habe schlechte Laune. Ich habe so einen Zebraanzug zum Beispiel, Einhorn, Pinguin. Und so gehe ich dann mit meinem Hund Gassi früh um 7.
Ernsthaft?
Ja, und wenn man mich dann da irgendwo am Main spazieren gehen sieht als Zebra mit meinem Hund,
dann
wissen die Leute schon, dass ich einen Schaden habe. Also zu Recht.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Ines Brock, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ich habe dich ja bis jetzt nur im Fernsehen gesehen.
Ja.
Kenne ich nur von der Flimmerkiste.
Ja. Und ich dich gar nicht. Na, die Radiogesichter, das ist immer schwierig.
Gell? Das ist der große Vorteil. Ich fange mal ganz leicht an, Ines. Saugst du lieber Staub oder wischst du lieber Staub?
Weder noch. Weder noch. Ich kann gut immer was liegen lassen. Also ich lasse ganz gerne mal was liegen.
Sehr sympathisch. Aber gibt es so eine Tätigkeit beim Putzen, die du gerne machst? Also wenn ich an mich denke, ich saug tatsächlich gerne Staub, weil ich dann sehe, da habe ich was geschafft.
Ja.
Da ist es danach im Zweifelsfall sauberer als vorher.
Ja. Das
gibt's
verstehe
sowas
ich.
Bei dir auch?
Also was mir immer wichtig ist die Küche. Ich habe gerne eine saubere Küche. Das ist der Punkt, der ist mir wirklich immer wichtig. Also auch nach so einer Fehde irgendwie, dass da nachts noch, egal wie es mir da geht, körperlich und so weiter, da muss die Küche noch sauber gemacht werden. Das ist mir wichtig.
Ich muss da kurz drüber nachdenken.
Mhm.
Kenne ich noch jemand, dem das so geht? Ja, meine Frau.
Ja. Ach. Guck an.
Mich nicht. Aber du hast keinen Putzfimmel, oder?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Also bin ich weit davon entfernt.
Es gibt ja Menschen, die tatsächlich gerne putzen.
Mhm.
Kannst du das in irgendeiner Weise nachvollziehen?
Meines Erachtens ist viel Putzen immer ein Zeichen dafür, dass man was anderes irgendwie beschönigen will.
Oh ja, das ist eine schöne Theorie, weil man ja vermeintlich dann Ordnung schafft.
Richtig.
Sauberkeit.
Ja.
Und meistens ist es dann im Hirn ganz anders.
Ja, ich glaube auch.
Das heißt, bei dir ist alles in Ordnung, weil du nicht dazu neigst,
ja.
Außer in der Küche.
Ja.
Deine legendäre, närrische, ich sage jetzt mal Putzfrau, weil ich ja kein Franke bin. Mhm. Sag mal, wie sagst du es richtig?
Putzfrau.
Bekannt, weltbekannt aus der Fasnacht in Franken, die feudelt noch richtig, gell? Die wischt noch selbst.
Die wischt noch selbst, ja. Die kehrt gerne mal unter den Teppich und so auch.
Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, jemand, der Putzen wirklich hasst, der denkt sich aber keine Kunstfigur aus, die Putzfrau ist, oder? Also irgendeine Verbindung musst du ja schon dazu haben. Oder
ja, aber die Verbindung, die hängt nicht unmittelbar mit dem Putzen zusammen, sondern die Putzfrau vermittelt zum einen natürlich einen Stellenwert der Frau, so ein bisschen in unserer Gesellschaft, auch nach wie vor.
Immer noch?
Immer noch. Meines Erachtens immer noch. Und sie ist halt in der Lage, nach außen für Sauberkeit zu sorgen. So wie wir ins Gespräch gestartet sind, ja. Und das hat immer gar nicht mit dem Putzen an sich
okay.
zu tun.
Aber mit dem Saubermachen im weitesten Sinne schon.
Ja.
Jetzt hast du die Putzfrau dir vor 30 Jahren oder vor über 30 Jahren überlegt oder einfallen lassen.
Ist das echt schon so lange her?
95.
Ja, krass.
Habe ich zumindest gelesen in der Vorbereitung.
Ja.
Weißt du noch, was dich damals geritten hat? Oder was da die konkrete Idee war?
Soll ich dir die ganze Geschichte erzählen?
Wir haben Zeit. Also wenn die spannend ist, wenn du mich langweilst, dann sage ich dir.
Es war ja so, ich habe früher ja nur in Reimform Büttenreden gemacht. Erst hat mein Papa geschrieben, dann habe ich selber geschrieben und so. Und ich wollte immer raus aus diesem Reimform, ja, in dieses Prosa und habe mich eigentlich nicht wirklich getraut. Dann hat ein befreundeter Faschingsverein mich angefragt, ob ich der Nikolaus war ausgefallen. Sie haben eine Weihnachtsfeier, ob ich den Nikolaus machen könnte. Und dann habe ich spontan gesagt, das mache ich, wenn ich danach mal so 5 Minuten Stand-up machen kann. Einfach nur, um zu gucken, wie das für mich ist und wie es für euch ist und wie es ankommt. Und da habe ich das erste Mal, da war ich daheim gestanden, habe ich gedacht, also was mache ich das? Und dann war das die Kloputzfrau vom Hauptbahnhof, habe ich dann irgendwie so.
Und das da war hatte so eine ich schon spontane diesen, Eingebung.
Das war eine spontane Eingebung. Ich habe mir gedacht, als Putzfrau kannst du über alles reden, du bist thematisch einfach nicht irgendwo eingebunden. Und so wurde die eigentlich geboren.
Jetzt bist du ja nicht nur im Fasching, also in der Fasnacht aktiv, sondern auch als Kabarettistin auf Tour.
Mhm.
I Don't Care heißt dein neues Programm und dein aktuelles Programm. Stimmt das? 120 Auftritte im Jahr?
Ja.
Das konnte ich fast nicht glauben. Das ist brutal.
Ich kann es manchmal auch fast nicht glauben.
Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie dein eigenes Bett aussieht.
Ja, selten. Ich weiß auch manchmal gar nicht, wo ich gerade auf der Bühne stehe.
Aber jetzt mal, unter uns, das ist wirklich viel. Also viele Kolleginnen und Kollegen machen 60, 80, wenn es 100 sind, ist es echt schon viel.
Ja, ja.
Weil du dich da am wohlsten fühlst auf der Bühne, weil das deine Heimat ist? Was ist der Grund dafür?
Na, es ist natürlich ein bisschen schwierig, irgendwann in diese Planung tatsächlich reinzukommen, weil ich nehme halt immer an und nehme an und nehme an und dann stehe ich in der Situation und denke mir, wer hat sich denn das ausgedacht? Ach, ich was? Also das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir für nächstes Jahr auch so ein bisschen was vorgenommen, dass ich mir immer mal so eine Urlaubswoche, ungeachtet dessen, ob ich dann tatsächlich da irgendwo hinfahre, einfach nur um nicht zu arbeiten.
Hast du überhaupt keinen Urlaub gemacht dieses Jahr?
Doch eine Woche. Ich war eine Woche mit meiner Freundin, bin ich weggeflogen. Aber da habe ich auch einen Tag vorher noch gespielt und als wir wiederkommen sind, auch gleich wieder angefangen. Also
wie schaffst du das?
Ich liebe das und es ist hart, weil ich, ich bin auch jetzt über die 50 und es ist manchmal körperlich auch wirklich anstrengend, aber ich ziehe mir auch so viel Energie raus. Es kostet mich sehr viel Energie, aber ich ziehe mir auch ganz viel Energie aus meinem Job, aus meiner Leidenschaft.
Hast du irgendein Rezept, wie du dich da fit hältst, wie du das körperlich schaffst?
Also ein ganz großes Stück macht das Adrenalin dann immer, auch wenn ich tatsächlich manchmal 5 Minuten vorher denke, ach Gott, jetzt auf die blaue Couch oder egal welche Farbe.
Das muss ja auch noch auf die blaue Couch, ja bist du doch.
Also irgendwo auf eine Couch wäre schon schön und dann gehe ich raus und dann ist es ab Sekunde 1, bin ich voll da.
Und am nächsten Abend oder spätestens am übernächsten Abend stehst du wieder auf der Bühne.
Ja.
Und es ist wieder das gleiche Gefühl nach all den Jahren.
Und was aber so schade ist, wenn man so viel spielt, ist, dass man kann es nicht so nachwirken lassen. Es geht immer so schnell. Also man kann es nicht genießen. Ich kann es oft nicht verarbeiten. Wenn ich so 4 oder 5 Tage hintereinander spiele, dann kann ich so einzelne Erlebnisse einfach schlecht verarbeiten. Das ist ein bisschen schwierig.
Das glaube ich, da muss man sich irgendwann mal die Zeit dafür nehmen. Ne? Ja. Bei der Fasnacht in Franken, wie viele Menschen gucken dazu? Im Fernsehen?
Ja.
3 Millionen, 4 Millionen?
Ja, ja.
Bundesweit wahrscheinlich sogar noch mehr, die es dann irgendwie in der Mediathek gucken.
Ja.
Und wenn du live auftrittst vor Publikum, wie viele Leute kommen da?
Das ist ganz unterschiedlich, weil ich bespiele teilweise auch so kleine Locations mit 120 oder so und dann hast du auch immer eine größere Halle mit 500, 600.
Wow.
Aber mehr möchte ich, also größer möchte ich auch nicht. Also weil ich dieses Erreichen vom Publikum, da merkt man schon ab 500 ist das wird schon schwieriger.
Ist die Vorweihnachtszeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist die gut für Kabarett, für Comedy?
Die fällt ja ganz blöd in die Faschingszeit. Also ich sage immer, Weihnachten fällt ja echt immer ganz blöd in diesen Fasching.
Weihnachten liegt saublöd, oder? Ja, das ist ja spannend. Also,
ja.
Also Fasnacht geht auch vor Weihnachten weiter.
Naja, am 11.11. ist
schon klar,
ist
da geht's los. Und dann, also so jetzt, nächste Woche, trittst du immer noch
fasnachtmäßig Nein, es ist jetzt so die letzte Woche, in der ich was mache. Und dann habe ich auch so einen Weihnachtsfrieden bis zum 10. Januar.
Wo du wirklich nichts machst?
Wo ich nichts mache.
Kann man nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Ich meine, du wohnst ganz in der Nähe von Veitshöchheim, wo die Fasnacht in Franken ja stattfindet. Das heißt, da kennt dich jeder, jedes Kind, jeder Opa. Da bist du ein Weltstar in Franken, in Unafranken.
Ich sehe es nicht so, aber...
Was ist so, oder?
Ich glaube, die Menschen sehen es so. Ich merke es manchmal, wie sie sich verhalten, wenn sie so ganz mit ganz großen Augen vor mir stehen. Und dann aber doch, glaube ich, relativ schnell merken... Ich bin sehr geerdet.
Kriegst du dann manchmal solche Fragen wie, Frau Brock, dass Sie Kind selbst einkaufen?
Ja, natürlich. Also ich krieg ständig solche Fragen gestellt.
Was sagst du dann?
Ja, wer sonst, ne? Also wer sonst? Und am schönsten wäre es noch, wenn mich da dann keiner erkennt. Aber das ist auch eher selten der Fall. Manchmal ist es auch so ein bisschen gruselig fast, weil Menschen dann natürlich schauen, was ich einkaufe oder so. Also die mir dann denken, naja.
Wie? Sie kaufen Fischstäbchen?
Ja, ich bin ja auch nicht zu Hause. Also bei mir findet alles irgendwie in der Tiefkühltruhe statt.
Aber ich spreche das deshalb an, weil das ja tatsächlich bei dir in der Gegend, in der du lebst, und wahrscheinlich auch darüber hinaus so ist, dass dich eben, wie ich es schon gesagt habe, jeder kennt. Wie gehst du damit um? Also hast du dich daran gewöhnen müssen? Siehst du es überhaupt noch, wenn Leute gucken oder wenn Leute hinter deinem Rücken tuscheln?
Also wenn ich in meinem privaten Umfeld bin, ist es mir egal, weil da bin ich schon immer. Also es gibt ja viele, die kennen mich halt auch schon immer und die nehmen mich auch als die Ines wahr, die sie halt schon immer war.
Die kennen mich schon immer.
Ja, also weißt du, ich meine, ich bin da aufgewachsen halt einfach, ja. Und wenn mich jetzt jemand von Kindesbeinen an kennt, dann wird sich das jetzt so schnell nicht ändern mit dem, was ich tue. Aber ganz häufig ist es tatsächlich mittlerweile so, wenn ich auch hier in München bin oder so, ja. Ich war mal im Biergarten gesessen in München, da irgendwo im Umland. Da ruft jemand von drei Tische weiter irgendwie, die sind doch die Ines Proctor. Und da erschrecke ich dann schon.
Aber schön ist es schon auch.
Es ist schon schön.
Solange die Menschen freundlich sind, ist es natürlich doch ein Zeichen der Anerkennung.
Ja, und ich gehe ja auch mal davon aus, es ist ja für jeden was Positives. Also es ist ja, ne, ich bin ja nicht in der Politik.
Ich glaube nicht, dass du so polarisierst.
Ja.
Kann mir nicht vorstellen. Lachen eigentlich, ich meine, du bist ja bayernweit unterwegs oder auch darüber hinaus. Lachen die Franken über andere Geschichten als die Oberbayern oder die Oberpfälzer?
Nee. Das merke ich ja auch, egal wo ich auftrete, das kommt überall gleich gut an. Also ich glaube, wenn man viel über Alltagssituationen macht, wo sich jeder irgendwie wiederfindet, da kannst du ja, du kannst auftreten, wo du willst im Prinzip mit sowas. Da ist ja kein Unterschied. Ich mache ja nichts mit Sport, mache nichts mit Politik.
Ich mache nichts mit Sport.
Ja, das sind Weisheiten, habe ich von meinem Papa. Also auch privat. Ich selber mache auch nichts mit Sport.
Der war leidenschaftlicher Büttenredner, dein Papa.
Ja, und der hat immer zu mir gesagt, beschäftig dich weder mit Sport noch mit Politik, weil du hast immer genauso viel Feinde, wie du Freunde hast.
Was ist mit Religion?
Das wäre natürlich auch noch so ein Thema.
Geht das?
Also das habe ich schon ausprobiert, das geht, glaube ich.
Was geht denn am besten? Also Alltag hast du gesagt, was
ja.
noch?
Alter.
Beziehung wahrscheinlich?
Beziehung, Kinder, das geht alles super gut.
Alles Dinge, mit denen du dich auskennst.
Ja, neu in meinem Programm, der Mittelspurschleicher, Autofahren.
Oh ja.
Ja.
Regst du dich richtig auf beim Autofahren?
Mhm. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe mir jetzt so eine rote Clownsnase auch ins Auto gelegt.
So Hirschhausen-mäßig?
Genau, die stecke ich mir dann da und dann überhole ich und dann gucke ich so rüber und dann denke ich mir, jetzt weißt du auch, dass du ein Clown bist.
Ich stelle mir gerade vor, wie die dich dann auch noch erkennen.
Ja.
Und dann,
ah, jetzt habe ich so einen Schnabelchen gehabt.
Denkt der Mittelspurschleicher, die spinnt immer. Auch im Alltag hat sie ihre Pappnase auf.
Ja. So kennt man mich aber tatsächlich auch in meinem Umfeld. Also ich ziehe mir ja auch unterm Jahr immer so einen Faschingsanzug an, wenn ich merke, früh, ich habe schlechte Laune. Ich habe so einen Zebraanzug zum Beispiel, Einhorn, Pinguin. Und so gehe ich dann mit meinem Hund Gassi früh um 7.
Ernsthaft?
Ja, und wenn man mich dann da irgendwo am Main spazieren gehen sieht als Zebra mit meinem Hund, dann wissen die Leute schon, dass ich einen Schaden habe. Also zu Recht.
Also wenn ich dich da sehen würde und angenommen, ich würde dich nicht kennen, würde ich denken, rufe ich jetzt da mal schnell in der Psychiatrie an oder nicht oder ist die harmlos?
Ist so.
Aber wenn man dich kennt,
naja,
dann kriegt man es zusammen. Dann sagt man, die alte spinnt halt.
Genau.
Ja. Ist halt die Ines Proctor, ist halt die Putzfrau.
Ich finde halt immer so, ein Dachschaden macht den Blick auf die Sterne so viel schöner. Und das müssen Menschen einfach auch mal anerkennen.
Ja, es macht ja auch für einen selbst das Leben erträglicher, oder? Ja. Bei all dem Wahnsinn.
Mut zur Lücke fängt bei dir selber an.
Ja, das gefällt mir gut, Ines. Es ist wirklich eine tolle Einstellung, die du so durchziehst. Ich meine, du bist ja ein Mensch, der in seinem Leben schon einiges erlebt hat und auch erlitten hat.
Ja.
Hast du es auch in diesen krassen Situationen, dein Vater gestorben ist, als dein Mann gestorben ist, so Lebenskrise, hast du es mit Humor besser machen können?
Der Humor ist die Konstante in meinem Leben, schon immer gewesen. Ich kann mir tatsächlich auch kein Szenario vorstellen, was mir noch passieren könnte, indem ich meinem Humor verliere. Das gibt's nicht. Weil auch Galgenhumor ist ein schöner Humor trotzdem. Es macht's einfach leichter. Es ist mein Weg zu leben.
Es soll so bleiben bis zu deinem 110. Geburtstag, liebe Ines.
So Gott will.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf.
Ja.
Habe ich natürlich auch für dich versucht, den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht. Lies ihn bitte laut vor und dann sagst du uns, ob du den unterschreiben kannst oder ob es ihn zerreißen musst.
Okay.
Bitteschön.
Ich heiße Ines Proctor und bin auf der Welt, um narrisch zu sein. Als Kabarettistin und speziell in meiner Rolle als fränkische Putzfrau kann ich über alles reden, die Menschen unterhalten, aber auch unterm Teppich kehren und zum Nachdenken anregen. Am Fasching mag ich vor allem, dass die Leute wieder mehr zusammenrutschen. Der Weg zu meiner Berufung war aber nicht leicht. Viel zu lange habe ich nur funktioniert. Geprägt hat mich die Kindheit in einer Fasnachtsfamilie, zwei Schicksalsschläge und die Erkenntnis, dass Lachen befreit. Mein Ziel für die Zukunft: Leben, lieben und viel Motorrad fahren. Und irgendwann, bald, wohne ich in meinem kleinen Häuschen im Bayerischen Wald. Kriege ich fast wegen Pippi in den Augen, ehrlich? Wenn ich so lese, ja.
Weil?
Weil immer, wenn man was da nochmal liest, das sind ja auch meine Worte gewesen.
Einige Zitate von dir dabei, ja.
Genau. Und das ist so dieses Schwarz auf Weiß. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Und jetzt haben wir schon gespoilert, das weiß ja eigentlich auch gar niemand, gell? Dass mein Lebensziel ist, in den Bayerischen Wald zu ziehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Das ist ein großer Satz für jemand, ja, aus Unterfranken, ja, aus der Nähe von, genau, Würzburg. Dass du in den Bayerischen Wald ziehen willst. Wo kommt, ja, diese Begeisterung, diese Faszination her? Als Kind da immer im Urlaub gewesen, oder?
Nee, als Kind nicht. Mich hat's aber von Kindesbeinen an immer in Richtung Berge gezogen. Also wir hatten auch, in meiner Kindheit gab es nie einen Sommerurlaub. Also wir sind mal zum Zelten gefahren mit meiner Mutter. Aber so Familienurlaub mit allen war immer Skifahren.
Dein Papa war erst ein Metzger und dann Lackierer, glaube ich.
Ja, also eigentlich war da immer alles gleichzeitig. Und Maler war er auch. Und genau, so ein Alleskönner, so ein, ja.
Der aber eigentlich Kabarettist hätte werden wollen. Sollen, können.
Sollen, eigentlich schon.
Ja. Okay, also ihr wart fast nie im Urlaub damals?
Genau, aber immer beim Skifahren. Wir sind jedes Jahr zum Skifahren. Und deswegen hat es mich schon immer Richtung Berge gezogen. Ich wollte immer eher Richtung Süden. Das war schon immer so. Und ich habe mit meinem Sohn ab und an mal Urlaub gemacht im Bayerischen Wald. Und wie mein Sohn noch sehr viel kleiner war, hat er mal zu mir gesagt, wenn ich mal groß bin und Geld verdiene, dann kaufe ich dir ein Haus im Bayerischen Wald.
Wie alt war er da?
Da war er 10. Und
jetzt ist er 16, ne?
Jetzt ist er 16. Und ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich meine, der hat jetzt eine Lehre angefangen, aber bis der mir ein Haus im Bayerischen Wald, das dauert. Und ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, also wenn ich mir heute nochmal einen Wunsch erfülle, dann da, wo ich eigentlich immer hin wollte, Richtung Berge. Und dann ist es der Bayerische Wald geworden. Ich habe zu dieser Glasstadt, zu Zwiesel, irgendwie gleich so eine, ich fühle mich so geerdet im Bayerischen Wald.
Sag's, wie es ist, du hast dich in Zwiesel verliebt.
Ja, genau.
Also in die Stadt Zwiesel.
Ich habe mich in die Gegend verliebt. Ich habe mich in die Einfachheit verliebt, auch in die Einfachheit der Menschen, in diese Erdung. Da kommt es noch aufs Wesentliche an. Wenn es jetzt geschneit hat, dann muss der Schnee weg. Der Rest ist alles uninteressant, was sonst so sein könnte an diesem Tag.
Nein, in Unterfranken, da schneit es relativ selten.
Ja, richtig.
Das ist leider so.
Ja. Und ich liebe Schnee. Also ich hoffe, dass es wenigstens im Bayerischen Wald noch schneit bis Weihnachten.
Das heißt, ihr werdet jetzt Weihnachten auch im Bayerischen Wald feiern?
Ab dem ersten Feiertag, ja. Also Heiligabend sind wir noch zu Hause und dann für die ganze Familie nach Zwiesel. Die Kinder und die Frauen.
Und die große Tochter.
Die große Tochter mit ihrem Freund. Und mein Sohn hat ja auch schon eine Freundin, die geht auch mit. Und der Hund, nur die Katze nicht.
Die Katze geht nicht. Die bleibt in Frank. Ja. Habt ihr da so Weihnachtsrituale? Also irgendwas, was immer sein muss, im Hause Procter?
Also für mich ist Heiligabend an sich eigentlich immer eher so ein Schlafanzugtag. Das ist mir eigentlich wichtig. Das muss so ein Gammeltag sein auch irgendwie.
Also das ist auch das Zebrakostüm sein?
Genau. Aber ich habe mir jetzt zu Weihnachten, habe ich mir dann so einen Weihnachtsanzug angekauft.
Das ist
ein bisschen
drauf?
Mehr. Naja, Rentiere und was halt auf so einem Weihnachtsanzug drauf ist.
So läufst du den ganzen Tag dann darum? Aber nur zu Hause?
Ja,
oder gehst du damit,
ja,
auch raus?
Ja, ich habe auch überlegt, weil ich möchte nachts in die Christmette im Dom. Da weiß ich noch nicht, ob ich
wenn
da vielleicht...
Wenn du das machst, will ich dabei sein. Das machst du nie.
Nee, ich glaube, das ist verstörend für die Menschen. Das mache ich wahrscheinlich nicht.
Jetzt ist es wirklich soweit.
Ja.
Jetzt ist sie komplett durchgedreht. Jetzt kann ich leider nicht mehr weitersprechen. Hast du das wirklich kurz überlegt, ob du das machen sollst?
Ich überlege immer noch. Ich kann es dir auch nicht sagen, bis Heiligabend ist.
Also
weil
das könnte
muss
spontan
ich vom Bauch
passieren.
Raus entscheiden. Ja.
Und deine Kinder?
Ich bin meinen Kindern schon häufig peinlich gewesen. Zu Recht.
Aber das wäre schon
ein
weiteres Highlight.
Ja.
Mir vorstellt, dein 16-Jähriger, na, das kannst du nicht machen.
Doch. Ich stehe zu mir. Seit ich mich besser kenne, stehe ich auch zu mir.
Sag's mir Bescheid. Ja. Ich komme vorbei. Weihnachten ist ja so eine Zeit, Ines, in der man mal so zurückschaut auf das Jahr. Das ist ziemlich gut gelaufen für dich, oder? Bis jetzt.
Bin sehr dankbar für dieses Jahr.
Ist das was, was du schon immer warst, oder ist auch das nochmal mehr geworden, weil du eben weißt, wie beschissen das Leben auch sein kann?
Ich glaube tatsächlich, dass so eine tiefe Dankbarkeit, die man auch erkennen muss, das ist, glaube ich, was, das hat man schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Also da gehört ja so ein Stück Demo dazu. Und das hatte ich schon immer. Also auch bewusst zu erkennen, dass man auch Glück hatte. Also ja, es ist nicht immer alles können.
Und du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Genau.
Egal wie begabt du bist.
Ja. Und gerade weil ich bin nicht so ein Klinkenputzer und ich bin nicht so, ich muss aber und ich bewerbe mich da und da, so war ich noch nie, so werde ich auch nie werden. Deshalb bin ich so dankbar und so demütig für das, was mir ja zufällt letztendlich.
Es hat ja auch durchaus gedauert. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Fränkische Putzfrau, die gibt es seit 30 Jahren, seit 95 und seit 10 Jahren bist du jetzt bei der Fasnacht in Franken dabei.
Ja.
Also
ja.
20 Jahre. Bis du auf die große Bühne durftest, sozusagen.
Ja, ja.
Da hätten viele schon vorher das Handtuch geworfen und aufgehört.
Ja, liegt aber daran, dass es nie mein Ziel war.
Hast du nie von solchen großen Bühnen geträumt?
Nee. Nee. Ich wollte einfach nur, ich möchte, dass Menschen lachen. Ich möchte Menschen helfen zu lachen.
Für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen.
Ja.
Du bist bei Fasnacht in Franken auch, wenn ich es richtig weiß, die einzige Frau mit einer Solonummer. Ich weiß, das ist dir immer so ein bisschen suspekt, darüber zu sprechen. Aber ich meine es jetzt gar nicht irgendwie in Richtung aus feministischer Sicht oder so, sondern dass es eigentlich schade ist, weil es so viele lustige Frauen gibt und du bist die einzige. Wie kann das sein?
Ich glaube, dass eine Frau schon sehr viel leisten muss, diesen Job wirklich auch in Gänze ausführen zu können. Da muss man sein, man muss ein gutes Timing haben, man muss gucken, dass man mit der Familie alles hinkriegt.
Aber das gilt doch umgekehrt oder sollte umgekehrt für einen Mann genauso gelten.
Naja, also ich sage ja gern mal, bei einem Mann ist es so, da musst du früh höchstens noch einmal kontrollieren, ob der auch die Schuhe zugebunden hat und das war's dann schon. Also vielleicht sage ich das auch so ein bisschen einfach und bestimmt gibt es auch Männer, die da anders eingestellt sind. Es ist natürlich so ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube schon, dass Männer leichter das Haus verlassen, weil sie wissen, dass die Frau da ist und sich kümmert um Kinder und Schule.
Also auch der Fasching aus die Fasnacht ist nach wie vor eine Männerdomäne, zum großen Teil.
Ja.
Wie in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft immer noch, wo du halt viel leisten musst.
Ja. Ich würde es jetzt gar nicht als Domäne ausdrücken. Es gehören natürlich verschiedene Sachen dazu. Ich meine, wenn man den Fasching an sich nimmt, haben wir ja eigentlich einen Frauenüberschuss. Weil klar, alles, was tänzerisch ist, sind natürlich Frauen. Und häufig finden sich Frauen aber eben auch in solchen Gruppen halt wieder. Dieser Einzelauftritt, das ist schon was Spezielles. Da muss man eben die nötige Leidenschaft dazu haben, dann muss es ja auch gut sein. Also ich meine, klar, es gibt sehr viele gute Kabarettisten, aber auch dieses Wort Fasching ist für viele schon ein Problem. Also ich kenne auch viele weibliche Kabarettistinnen, die würden niemals bei Fasnacht in Franken auftreten wollen, weil sie vielleicht selber Fasching so einen Stempel aufdrücken.
Und bei den Jungs ist das anders, die sagen, natürlich will ich.
Ich glaube, die kennen das anders an, ja.
Auch da wieder wie im richtigen Leben.
Ja.
Also jetzt ganz typisch Klischee, der Mann bewirbt sich für irgendwas, wo er vielleicht überhaupt nicht qualifiziert ist für und sagt, ob ich konnte, das kriege ich schon hin.
Ja.
Und die Frau, die vielleicht im Zweifelsfall besser qualifiziert ist, sagt, nein, ich weiß es nicht.
Ja.
Ist das auch da?
Ich glaube, wir denken sehr viel, wir durchdenken sehr viel, ja.
Aber du bist ja ein Beispiel dafür, dass es auch anders sein kann.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja, aber man braucht ja auch einen langen Atem. Also das muss man auch... Das muss man schon richtig wollen. Ich kriege das oft so mit, auch bei den Schulungen von der Jugend. Ja. Es kommt immer darauf an, was jemand will. Wenn mir so ein Kind gegenübersteht und sagt, ja, ich möchte aber auch so berühmt werden wie du, dann weiß ich schon, das wird niemals funktionieren, weil das natürlich die falsche Einstellung ist.
Die Leidenschaft für die Sache muss da sein.
Genau.
Und dann wirst du vielleicht mit viel Glück und viel Arbeit irgendwann mal bekannt sein. Du hast ja mit 14 So geht die Legende zumindest schon deine erste Büttenrede bei euch im heimischen Fasnachtsverein gehalten. Ja. Wie mutig, mit 14.
Und es war tatsächlich mutig, weil ich war als Kind, also eher introvertiert. Ich war nicht so diese, ich muss ins Rampenlicht oder was. Und ich wollte es auch nicht aus dem Grund. Es ging nicht darum, auf der Bühne zu stehen, sondern ich habe so sehr viel Spaß an Formulierungen, an Hintergrundhumor, am Dichten, an unserer Sprache an sich, wie man mit der Stimme Sachen ausarbeiten kann, obwohl man dasselbe sagt wie jemand anders, kommt es ganz anders an. Da habe ich so wahnsinnig viel Interesse dran gehabt, schon immer. Also auch in der Zeit, wo andere Jugendliche irgendwie Bravo gelesen haben und was weiß ich, was Top Ten angehört haben, da habe ich Heinz Erhardt gehört und Otto Walkes. Ich kann das alles auswendig, weil ich nichts anderes gemacht habe. Ich habe mich immer nur damit beschäftigt.
Dein Papa war ja auch ein Vorbild. Der war ja leidenschaftlicher Büttenredner, obwohl er eben anständige Berufe gelernt hatte. Ja. Wie fand der das denn, dass du in seine Fußstapfen getreten bist oder treten wolltest, muss man ja sagen, damals?
Der wollte das gar nicht.
Wieso?
Also ich musste meinen Papa 2 Jahre lang beknien, bis er mir überhaupt das erste Mal eine Büttenrede geschrieben hat, weil mein Papa den Fasching und diese Auftritte auch immer mit sehr viel Stress verbunden hatte. Mein Papa war ja gelernter Hausmetzger und das war nicht selten, dass der Mittag noch eine Saugschlacht hat und dann ist er heim und Gummistiefel dran und umgezogen und dann musste der irgendwie nach Wächtersbach fahren zu irgendeinem Auftritt und ist dann irgendwann Mitte in der Nacht heimgekommen und damals natürlich auch noch mit, also da wenn halt Schnee gelegen war und diese alten Autos und das hat er mir immer erzählt, das ist Stress. Fasching ist Stress, so schön wie es ist, aber das ist so stressig.
Und das wollte er für seine Tochter
an.
Nicht.
Ja.
Der ist 2019 gestorben, dein Papa. Das heißt, er hat noch mitgekriegt, wie du richtig erfolgreich wurdest. Wie stolz war der dann auf dich?
Also es war, ich glaube, er hat es manchmal selbst kaum begriffen. Ich weiß, er hat immer alles ausgeschnitten. Also jeden Zeitungsfitzel hat er irgendwie ausgeschnitten. Und was er immer gesagt hat, war, also es gibt die Geschichte zu diesem ursprünglichen blauen Kittel, also diese Kittelschürze, diese einfache hellblaue Kittelschürze. Die hat mein Papa.
Die deine Putzfrau trägt.
Genau. Die hat mein Papa meiner Mutter gekauft auf der Häfeles-Mess in Würzburg. Also immer in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, ist in Würzburg auf dem Marktplatz. Das heißt Häfeles-Mess. Also Häfele kommt von Hafen, von einem Behältnis. Häfele. Und da kriegt man dann so, auf diesem Markt kriegt man so Töpfe, Pfannen. Solche Sachen, Putzmittel, Gewürze und eben auch solche Kittelschürzen. Und mein Papa hat meiner Mama diese Kittelschürze gekauft. Und die war damals neu, die war kaum getragen. Und die habe ich zu diesem ersten Auftritt, von dem ich vorhin erzählt habe, halt angezogen. Und die wurde dann zu meiner Schürze. Und mein Papa hat immer gesagt, ich hätte nie gedacht, dass die Kittelschürze, die ich auf der Häfelesfest gekauft habe, mal nach Weizsäckheim auf die Bühne kommt.
Großartig.
Ja.
Großartig, das heißt, er war riesig stolz auf dich.
Ja.
Konnte er das auch so formulieren?
Ja, und hat aber auch immer, er war auch immer besorgt. Er hat immer gesagt, und pass voll auf, und wenn du so viel fährst, und da kann so viel passieren, und mach nicht so viel. Und also er war immer sehr besorgt auch.
Der ist gestorben, als du auf der Bühne standest, stimmt das? Jetzt weiß jeder, der schon mal einen Elternteil verloren hat, wie einschneidend sowas ist, auf die eine oder andere Weise. Wie hat es dich verändert? Wie bist du damit umgegangen damals?
Ich kann im Nachhinein mit gutem Gewissen sagen, ich glaube, wenn es mein Papa hätte inszenieren können, hätte er sich's genauso gewünscht.
Dass du auf der Bühne stehst, während er stirbt?
Also es war so, dass meine große Schwester war beim Skifahren und das waren seine 2 Leidenschaften. Skifahren, Motorradfahren eigentlich auch noch, das ist aber, da bin ich ja auch die Einzige, die das so übernommen hat, und eben Fasching. Und wir sind seinen beiden Leidenschaften gefolgt. Also so, man könnte jetzt sagen, man redet sich das schön.
Ist eine schöne Sicht. Ich finde es eine sehr schöne Sicht da drauf.
Und die andere Tatsache ist aber halt auch, mein Papa war im Krankenhaus Wochen vorher wirklich sehr, sehr schlecht beieinander. Und wir haben echt gedacht, er kommt nicht mehr heim. Und dann hat er sich wieder so aufgerafft. Dieses letzte Aufbäumen, von dem er dann spricht. Und das Schöne, wenn man von schön reden kann, war aber, dass ich in dieser Zeit, wo er so sehr krank war, haben wir wahnsinnig viel gesprochen und ich weiß, es war nichts mehr offen.
Das ist das ich will nicht sagen das Wichtigste, aber das ist so elementar, dass man sich, wie man in der Oberpfalz sagt, ausgeritt hat.
Ja, genau.
Und wenn du das machen konntest, dann ist das was Schönes.
Ja.
Damals hat ja dein Mann noch gelebt. Mhm. Er hatte zusammen eine Firma, eine Dachdeckerfirma. Und der hat aber, und das finde ich jetzt wirklich auch noch was spannend ist, deine Leidenschaft fürs Kabarett nie so wirklich verstanden.
Nee.
Konntest du ihm das nicht erklären, dass das dich ausmacht, wie wichtig das für dich ist?
Das war tatsächlich schwierig. Also ich glaube, dass generell jemand, der mit dem Fasching nichts zu tun hat, da schlecht durchsteigt.
Aber dann jeder lacht man, doch gerne.
Aber ja, ja.
Aber er hat so nicht sagen. Geglaubt, dass das ein Beruf ist oder dass das ernst ist.
Nein, es war eigentlich immer, ich habe immer so Sätze gehört wie, du lässt doch mehr Geld auf der Straße. Es gab auch solche Zeiten, es ist ja tatsächlich so gewesen. Ja. Also ich habe halt mit wahnsinnig viel Energie, bin ich meiner Leidenschaft gefolgt und er hat es eigentlich immer nur als, das ist ein Hobby, das ich mir gönne, war es ja auch, also wenn man das so sehen möchte.
Weil und hat du auch, eigentlich in der Firma funktionieren musstest, ja.
Genau, also ich habe halt auch, wenn ich früh um 2 oder was heimkommen bin, bin ich halt trotzdem um 6 Uhr aufgestanden und habe die Kinder, die Schule fertig gemacht und bin ins Büro. Also ich hab ja auch immer alles geschafft. Ich habe ja auch immer alles gemacht und habe mich möglichst unauffällig verhalten.
Du hast funktioniert über viele Jahre, was krank macht.
Es ist eine gute Eigenschaft, weil das auch was von Selbstschutz hat, funktionieren zu können. Ich muss auch heute noch ab und an mal funktionieren, aber ich gönne mir jetzt natürlich auch, ich selbst zu sein.
Aber war diese unterschiedliche Sicht auf deine Leidenschaft, auf das Kabarett, dann auch der Grund, warum ihr euch getrennt habt? Weil es einfach nicht mehr ging?
Das waren viele, 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 viele Dinge. Und ich muss tatsächlich sagen, eigentlich auch lang überfällig. Aber es gibt Dinge, die müssen einfach reifen. Also ich musste selber erst den Mut finden.
Ja, da klar, das ist ja eine wahnsinns schwerwiegende Entscheidung. Ihr hattet ja noch relativ kleine Kinder damals auch.
Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Also das ist so eine Sache, wo Frauen einfach erst hinkommen müssen, weil eben in diesem Funktionsmodus ergibst du dich irgendwann mal deinem Schicksal und sagst halt, also so war es zumindest bei mir, okay, das ist halt jetzt so und ich krieg's irgendwie hin. So nach dem Motto, ich habe mir dieses Bett gemacht, jetzt muss ich auch drin liegen. Das ist vielleicht auch eine Einstellung, die kriegt man vielleicht auch mit, ein bisschen anerzogen.
Aber du hast es ja tatsächlich dann irgendwann geschafft.
Ja.
Und dann hast du dich scheiden lassen und dann ist er irgendwann später...
Nee, scheiden lassen konnte ich mich nicht
Also mehr. Ihr wart nur getrennt.
Wir waren getrennt,
das heißt, ihr habt euch getrennt und dann ist er, 2-3 Jahre später, ist er gestorben. Du standst da mit der Firma... Insolvenz mit einem Riesenhaufen Schulden?
Es war tatsächlich eine ganz kurze Zeit nach der Trennung, als er gestorben ist. Genau, und dann stand ich da mit einer Firma, die insolvent war. Und
musstest das wieder hinkriegen?
Ja.
Wie hast du das geschafft, ohne durchzudrehen?
Wenn ich manchmal selbst zurückschaue, kann ich es dir gar nicht sagen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich selbst bewundere, aber wenn ich so zurückblicke, bin ich schon ein Stück weit stolz. Ich glaube, stolzer wie auf das, was ich beruflich mache, dass ich das tatsächlich hingekriegt habe.
Vor allem auch noch mit den 2 Kindern.
Ja, wegen meiner 2 Kinder. Ich glaube auch wegen meiner 2 Kinder. Und wir haben aber auch ganz toll zusammengehalten. Aber auch da muss ich sagen, es hilft, wenn man so ein dankbarer Mensch ist, weil es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht irgendwo auch gemerkt habe, ach guck, da ist jemand, der hilft dir da. Oder also das muss man natürlich auch sehen können. Ich war oft wirklich dankbar über Menschen, die mich irgendwie beraten haben, die mir geholfen haben, die mir zur Seite gestanden waren. Es hat trotz allem, trotz aller Härte, hatte es auch sehr viel Schönes und sehr viel innige Zeiten, sehr viel wahnsinnig gefestigte Freundschaften. Das alles passiert in so einer Zeit.
Was aber wahnsinnig schwierig ist, stelle ich mir vor, das zu sehen in so einer Zeit. Und da sind wir wieder bei dieser Fähigkeit, die du offenbar hast, dass du das Schöne trotzdem positiv siehst, auch im Schlimmen, und dass du dankbar sein kannst für das, was dann trotzdem gut läuft. Du bist, also 2,5 Jahre ist es her, ne? Mhm. Du bist 4 Monate danach wieder auf der Bühne gestanden.
Mhm. Gott sei Dank.
Hat dir das geholfen?
Gott sei Dank. Ja. Meine größte Angst war tatsächlich, dass ich meiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann. Das war meine größte Angst. Und dann auch natürlich, man muss dann immer gucken, das heißt, das muss man nicht, aber man bildet sich ein, man muss schauen, wie das irgendwie für andere ist und
was
wie
die sagen
Außenwirkung
die Nachbarn, ganz blöd gesagt,
ist.
Ja.
Und ja, Und ich habe mich aber davon relativ schnell befreit. Ich habe mir, zum einen habe ich mir gedacht, jeder andere, der berufstätig ist, muss auch wieder auf Arbeit gehen. Es ist meine Arbeit. Trotzdem, ich musste es ja auch alles finanzieren. Also das war das Nächste. Und dann hatte ich Angst, wie ich wieder einsteige, weil mein Programm ja auch so auf Ehe und Partnerschaft und so. Und dann habe ich, das sind alles Dinge, die kann ich jetzt überhaupt nicht mehr, darüber kann ich gar nicht mehr reden. Und dann habe ich quasi in kürzester Zeit mehr oder weniger ein neues Programm gestrickt und wusste aber immer noch nicht, schaffe ich's? Kann ich das? Wie steige ich wieder ein?
Hast du denn auf der Bühne auch darüber gesprochen, über den Tod?
Genau, das war dann eigentlich der Schlüssel dazu. Ich habe dann über Beerdigungen an sich gesprochen, über die Art und Weise, wie wir beerdigen, über die Art und Weise, wie Menschen mit dem Tod umgehen. Die Tatsache, dass auf so einem Umschlag steht, an das Trauerhaus, obwohl man doch gar nicht weiß, ob das so ist. Also natürlich immer mit auch hintergründigem Humor, aber das sind ja Tatsachen. Also da befindet man sich in so einer Situation, wo dir Menschen quasi von dir erwarten, wie du dich zu verhalten hast,
wie du
aufgrund von, keine Ahnung was, es gibt ja keine Grundlage dafür. Genau. Und ich muss sagen, ich habe das relativ lang gespielt und das waren oft meine schönsten Momente, weil es war am Anfang immer ganz ruhig im Publikum, bis dann natürlich auch so die ersten Lacher kamen.
Bis man sich getraut hat zu lachen.
Bis man sich getraut hat. Und es waren aber ja auch alles Tatsachen. Also wenn du einen Wirt fragst, er sagt immer, auf Trauerfeiern geht es eigentlich lustiger zu wie auf Hochzeiten. Das sind Tatsachen.
Hat jeder schon mal erlebt?
Ja.
Hoffentlich.
Ja. Und ich habe dann natürlich so Dinge gesagt, wie liegt vielleicht daran, dass man da keine so blöde Spiele machen muss. Aber warum denn eigentlich nicht? Man könnte ja am Friedhof auch mal so ein Gesteck nach hinten schmeißen und mal gucken. Also es war dann auch immer wieder zum Lachen, aber ich habe Menschen erkennen lassen, wie befreiend Lachen ist.
So, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die längst nicht jeder und jede in seinem Leben haben darf. Mhm. Aber das ist großartig, wenn man die hatte. Du bist einfach deswegen auf der Welt, um Kabarett zu machen, mhm. um die Leute zum Lachen zu bringen.
Ja.
Und das ist vielleicht das beste Beispiel dafür, dass es für dich am eigenen Leib sozusagen auch funktioniert hat.
Ja.
In der Krise,
ja.
in der schlimmen Situation.
Ja.
Das heißt, das machst du, bis du zu wirklich irgendwann auf der Bühne
ja.
umkippst.
Ja.
Hoffentlich in 60 Jahren oder wann auch immer.
Ich bin mir auch total bewusst, dass wenn ich selber mal nimmer spiele, dass ich auf jeden Fall schreibe für irgendjemand. Oder also das sind Dinge, die werden mich mein Leben lang begleiten.
Jetzt ist erstmal Weihnachten, Ines.
Ja.
Erst in Unterfranken zu Hause, dann in deinem womöglich bald neuen Zuhause mhm. im Bayerischen Wald, mhm. in Zwiesel. Verstehst du die Leute eigentlich schon?
Ja. Ja, die verstehen mich. Vielleicht strengen sie sich dann auch besonders an. Aber ich hatte schon immer auch eine Affinität, muss ich sagen, auch zu oberbayerisch, niederbayerisch.
Oberpfälzisch nicht zu vergessen.
Ich,
bitte.
Österreich.
Bitte, Ines, ja. jetzt machst du es dir leicht.
Kommst du aus der Oberpfalz?
Ich komme aus der Rhein.
Ah, echt?
Mhm. Ist der Metropole der nördlichen Oberpfalz.
Ja, aus der Zeugel Metropole.
Das ist Tschitschelbach. Kennst du Tschitschelbach?
Nee.
Windisch-Eschenbach.
Ja, ja, ja.
Das ist so, glaube ich, eine der Zeugel-Metropolen mhm. weltweit.
Ja.
In der Oberpfalz zumindest. Gibt es noch woanders Zeugel? Nein.
Nee.
Weißt du das?
Nee.
Gibt es eigentlich nicht. In Unterfranken irgendwas Vergleichbares?
Wie ist Zeugel?
Zeugelbier? In den Buschenschenkel, aber da gibt es keinen.
Also die Unterfranken sind ja nicht fürs Bier bekannt, die Unterfranken eher für den Wein.
Ja.
Aber die Oberfranken haben natürlich sehr viele da Brauereien.
In jedem Dorf gibt es eine Brauerei, ja.
Ja, manchmal auch zwei oder drei. Ja.
Ines, großes Vergnügen, dass du da bist. Es hat mir viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Ich finde, es ist total gut rausgekommen, wie du aufs Leben schaust. Und dass du das nicht nur so dahin sagst, sondern dass du das wirklich hinkriegst, auch wenn es echt eng wird. Und das ist ein super Vorbild, ein super Beispiel.
Ja.
Ich wünsche dir, dass du noch ganz lange auf der Bühne bist mit deiner närrischen Putzfrau. Ich wünsche dir, dass das alles so weitergeht. Erfolg hast du ja eh. Bleib gesund. Schöne Weihnachten. Darf man jetzt schon wünschen, oder?
Ja.
Ja, kann man schon machen.
Schöne Weihnachtszeit.
Schöne Weihnachtszeit.
Und
einen guten Rutsch, weil wir sehen uns ja vorher nicht mehr, außer wir treffen uns am 24.
Im Dom.
Im Dom.
In Würzburg.
In Würzburg, wenn du da im...
Im Rentieranzug.
Im Rentieranzug kommst. verspreche, ich werde da sein. Du rufst mich bitte an, wenn du das tatsächlich vorhast. Noch viel mehr Spannendes über dein aufregendes Leben und die Höhen und Tiefen sieht man in dem wunderbaren Porträt bei den Lebenslinien in der Mediathek. Unbedingt reinschauen und unbedingt hingehen, wenn man die Ines irgendwo sehen kann. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute.
Dir auch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.